Deutschlandfunk Interview.
Die Greichen-Affäre lässt die Grünen, lässt Robert Habeck also immer noch nicht los, auch wenn der Wirtschaftsminister am Mittwoch die Reißleine gezogen hat und seinen Staatssekretär Patrick Greichen entlassen hat. Die FDP stellt den Zeitplan für das umstrittene Heizungsgesetz in Frage und die Opposition stellt in Frage, ob das jetzt alles war an Affären im Wirtschaftsministerium. Am Telefon ist jetzt die Co-Vorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, Ricarda Lang. Schönen guten Morgen, Frau Lang.
Hallo, guten Morgen.
Ist jetzt alles wieder sauber im Wirtschaftsministerium?
Ja, also es war ganz klar, das Wirtschaftsministerium hat gesagt, es gab einen Fehler, was die Besetzung der DENA anging. Das war ein ganz, ganz klarer Fehler, wurde auch so von jedem benannt, der geheilt werden kann. Das passiert übrigens auch weiterhin, also das Verfahren wird weiter neu ausgeschrieben. Man hat dann nochmal jeden Stein umgedreht, geschaut, ob noch irgendwas anderes auftaucht. Und in dem Moment, wo das passiert ist, war dann auch klar, Patrick Greichen muss gehen. Diese Entscheidung wurde gemeinsam von ihm und Robert Habeck getroffen. Und ich finde, es ist eine richtige Entscheidung.
Mhm. Aber es stellen sich ja immer noch Fragen, zum Beispiel zum zeitlichen Ablauf. Die Förderempfehlung über 600.000 Euro an den Bund Landesverband von Berlin, wo Patrick Greichens Schwester im Vorstand sitzt, aus dem November. Laut Habeck ist das ja schon aufgefallen, letzte Woche Dienstag. Dann waren Greichen und Habeck im Wirtschafts- und Energieausschuss. Da wurde mit keinem Wort erwähnt, dass es diese Empfehlung gab. Und ein paar Tage später war es auf einmal so gravierend, dass Greichen gehen muss. Wie machen Sie sich dann Reim drauf?
Es war ja am Ende die Gesamtschau. Ich finde, das ist auch eine Frage, wie man mit Fehlern umgeht. Das ist klar, in der Politik unser Anspruch sollte sein, es gibt so wenig Fehler wie möglich. Das ist auch meiner, aber es werden Menschen auch weiterhin Fehler machen. Dass man dann Minister sagt, es gibt eine zweite Chance, das finde ich richtig und das finde ich gut. Wenn dann aber neue Dinge auftauchen, was hier der Fall ist, zu sagen, in der Gesamtschau geht es nicht mehr.
Das verstehe ich schon, aber die Frage war ja eine andere. Die Frage war ja, warum Robert Habeck eine Woche lang nichts gesagt hat und nichts gemacht hat.
Weil das ja erstmal im Haus geprüft werden musste. Das muss man sich erstmal anschauen. Und dann, als im Moment, wo es einen Hinweis aus dem Haus gab, der verstößt gegen Compliance-Regeln, in dem Moment hat er sehr schnell gehandelt, innerhalb eines Tages.
Mhm. Wieso muss man eine Woche lang prüfen, von Juristen wahrscheinlich, um zu beurteilen, ob eine 600.000 Euro Förderungsempfehlung von Patrick Greichen für die Organisation, wo die Schwester im Vorstand ist, ein Problem ist?
Diese Prüfungen überliegen den Häusern, da will ich mich auch gar nicht einmischen, wie lange man dafür braucht. Für mich ist das Wichtige, dass wenn etwas geprüft ist, wenn etwas vorliegt, dass es dann Konsequenzen gibt. Ich finde es gut, dass man nicht überhastete Entscheidungen trifft oder willkürliche Entscheidungen, sondern dass man sich die Zeit nimmt, auch die Sorgfalt, sich etwas genau anzuschauen. Aber dass man auch sagt, wenn ein Ergebnis vorliegt, dann gibt es Konsequenzen. Und diese Konsequenzen gibt es ja jetzt ganz klar in diesem Fall.
Nochmal, der Vorgang war auf dem Tisch und Habeck geht in Wirtschaftsausschuss, geht in Energieausschuss und sagt, da ist nichts weiter und suggeriert das.
Er hat auf Basis von den Kenntnissen, die bis dahin vorgelegen haben, auch aus dem eigenen Haus gehandelt. Und ich finde es richtig, dass man nicht einem parlamentarischen Ausschuss sagt, ihr müsst jetzt noch mal 2-3 Wochen warten, bis hier alles durchgeprüft ist, sondern auf Basis der Kenntnisse dort vorgelegen hat, geantwortet. Aber natürlich jetzt auch auf Basis von neuen Erkenntnissen neue Entscheidungen getroffen. Mhm.
Hat Ihr Minister ein Problem mit seinem Urteilsvermögen?
Nein.
Mhm. Aber alle Beobachter lässt es ja etwas ratlos zurück. Auch die Ihnen Wohlgesinnten, wie groß der Schaden für Ihre Partei auch ist, weil Ihr Minister so lange an einem Staatssekretär festgehalten hat, der in einer politisch hochsensiblen Phase einen offensichtlich nicht vermittelbaren Fehler gemacht hat. Sie lässt es nicht ratlos zurück?
Nein, denn wie ich gerade ja schon mal gesagt habe, ich finde, dass es zu einer Fehlerkultur dazugehört, dass wenn ein Fehler gemacht wurde, der geheilt wird, man auch sagt, ja, man gibt eine zweite Chance, aber dass man auf der anderen Seite keine zweite, also keine dritte, keine dritte, keine fünfte Chance gibt, das war am Ende auch Patrick Greichenglaser, wurde gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Am Ende muss man sagen, natürlich hat Patrick Greich im letzten Jahr auch sehr viel dafür getan, dass dieses Land gut durch den Winter kommt, dass die Gasspeicher gefüllt sind, eine Wirtschaftskrise abgewendet wurde. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich glaube, dafür sind wir ihm auch alle zu Respekt verpflichtet. Aber wie gesagt, am Ende wurde die Entscheidung getroffen, zu sagen, eine zweite Chance ist möglich, aber nicht immer weitere Chancen. Mhm.
Aber der Schaden ist jetzt natürlich riesengroß. Das muss man ja erstmal schaffen, dass der politische Gegner Ihre Partei in die Nähe eines Clans rückt. Und das verfängt ja bei den Leuten. Wie wollen Sie denn diesen Eindruck jetzt wieder verwischen?
Naja, aber da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja dem politischen Gegner geschuldet, dass wenn man von Clanstrukturen spricht, wenn man von Taten spricht. Ich finde Kritik in diesem Fall absolut richtig und sogar notwendig. Ganz klar stellt man sich auf dieser Kontrikt und halten wir uns an Compliance-Regeln, wo das nicht passiert, gibt es Konsequenzen. Aber wenn jetzt plötzlich dann von Clanstrukturen gesprochen wird, da die absurdesten Verbindungen aufgemacht werden, dann merkt man doch sehr deutlich, dass es der Opposition in diesem Fall weder um Aufklärung noch um Transparenz geht, sondern eigentlich vor allem darum, wichtige Klimavorhaben zu stoppen. Das hat sie ja in den letzten 2 Tagen nochmal sehr gut bewiesen, indem sie plötzlich gesagt haben, jetzt muss das Gebäudeenergiegesetz gestoppt werden, wo es überhaupt keinen Zusammenhang gibt, wo man merkt, hier geht es nicht um Aufklärung und Transparenz und auch nicht um berechtigte Kritik, die absolut richtig ist. Und es geht am Ende um das Beibehalten von Gas- und Ölheizung.
Zum Gebäudeenergiegesetz kommen wir gleich. Eine Frage noch, diese 600.000 Euro. Diese Förderempfehlung von Patrick Greichen an den BUND in Berlin, wo seine Schwester im Vorstand sitzt. Sind das eigentlich Peanuts? Geht so etwas am Minister vorbei?
Dass nicht jeder Förderbescheid über den Ministertisch geht, ich glaube, das ist klar. Das kann ich Ihnen versichern. Das wird auch in jedem anderen Ministerium so sein.
Okay, kommen wir zum Heizungsgesetz. Sie haben schon gesagt, die FDP will jetzt den Beschluss verschieben auf nach der Sommerpause, weil eben mit Patrick Greichen, der dieses Gesetz federführend maßgeblich geschrieben hat, der Ansprechpartner fehlt. Ist das nicht schlicht und ergreifend realistisch, um da jetzt auch den Druck rauszunehmen?
Nein, dann müssen Sie mal die Geschichte dieses Gesetzes anschauen. Es gab eine erste Einigung innerhalb des Koalitionsvertrages für 2025. Dann gab es im Koalitionsausschuss eine Einigung, das um ein Jahr vorzuziehen, also schon im Koalitionsausschuss letzten Jahres auf 2024. Dann haben 2 Ministerien, also das Bauministerium von Clara Geiwitz und das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, gemeinsam einen Entwurf entwickelt mit vielen verschiedenen Experten und Ansprechpartnern. Dann gab es nochmal eine Einigung im Koalitionsausschuss, einem Kabinett. Und jetzt liegt das Gesetz ja bei den Parlamentariern, also im Parlament. Und die sind jetzt daran, nochmal die letzten Details zu verhandeln. Und da habe ich ehrlich gesagt großes Vertrauen in die Expertise unserer Parlamentarier.
Aber genau das sagt Christian Lindner ja eben nicht. Er sagt, es geht eben nicht um Details, sondern es geht um ganz viel Grundsätzliches. Bijan Djirsaray spricht von 100 Fragen, die er noch ans Wirtschaftsministerium hat wegen des Gesetzes. Das klingt ja nicht so, als stünde eine Einigung jetzt kurz bevor.
Es gab eine Einigung innerhalb des Kabinetts, die auch der Finanzminister gemeinsam mit dem Kanzler beschlossen hat. Und ich glaube, wir sollten alle dabei bleiben. Das Strucksche Gesetz ist schön und gut, nichts geht durchs Parlament, wie es reingekommen ist. Aber dass die Kerne von Gesetzen, wie sie dort beschlossen werden, auch durchgetragen werden. Und das heißt eben mit Blick auf das Gebäudeenergiegesetz, dass wir einen Stopp für den neuen Einbau von Gas- und Ölheizungen vornehmen. Es heißt, dass wir das sozial flankieren und dass wir auch bald damit anfangen. Mhm. Aber natürlich wird jetzt im Parlament noch über konkrete Fragen gestritten werden, auch verhandelt werden. Ich persönlich, und dafür setzen wir uns als Grüne ein, finde es wichtig, dass wir nochmal nachlegen, was die soziale Flankierung angeht. Also eine sozial gestaffelte Förderung mit bis zu 80% für Menschen mit geringem Einkommen, dass man auch wirklich sagen kann, die, die wenig Geld haben, die werden richtig unterstützt.
Mhm. Was wäre denn so, warum wäre es denn so schlimm, wenn das Heizungsgesetz ab 2024 nicht kommt? Im Koalitionsvertrag stand ja auch 2025 erst unter dem Eindruck der Gaskrise, die ja jetzt sich als doch nicht so elementar erwiesen hat, hat man gesagt, okay, wir ziehen das Gesetz auf 2024 vor.
Naja, da muss man einmal sagen, sie hat sich aus 2 Gründen nicht als so elementar erwiesen. Erstens, weil sehr viele Menschen und auch Unternehmen in diesem Land Gas gespart haben, wofür ich verdammt dankbar bin. Und zweitens, weil wir riesige Entlastungspakete gemacht haben, Milliarden in die Hand genommen haben, um Menschen, die sonst unter diesen steigenden Gaspreisen zusammengebrochen wären, Unternehmen, die in die Insolvenz gegangen wären, finanziell zu unterstützen.
Aber jetzt der Gaspreis ist ja jetzt gerade auch wieder gefallen.
Ja, aber das kann ja nicht der dauerhafte Weg sein, denn wir wissen ja, dass Gas und Öl wird auch in Zukunft teurer werden. Die Zeit von billigem russischem Gas ist unwiderruflich vorbei und spätestens ab 2027 wird der ETS-Handel dafür sorgen, dass CO2-intensive Fossile, also Gas und Öl, noch teurer werden. Dann, wenn wir jetzt nichts machen, wenn wir sagen, wir lassen das einfach mal, verzielen wir nicht nur unsere Klimaziele, sondern lassen wir die Menschen am Ende mit diesen Kosten alleine. Mhm. Und für die Menschen, die heute noch Gas- und Ölheizung einbauen, also in 24, 25, 26, die stehen dann im Jahr 2028 oder erst recht im Jahr 2030 da mit Kosten, die sie überhaupt nicht mehr stemmen können. Das heißt für mich, der Hauptziel dieses Gesetzes, dass wir bezahlbare und sichere werden.
Also, im Prinzip wieder dieses alte Thema der Grünen, sie wollen die Menschen zu ihrem Glück zwingen.
Nein, es geht überhaupt nicht darum, Menschen irgendwas zu zwingen, sondern es geht darum, dass wir Planungssicherheit schaffen. Jeder ist heute schlecht daran beraten, Gas- und Ölheizung einzubauen. Ich würde sagen, es ist das alte Ziel der Grünen, vorzusorgen. Hm. Nicht zu sagen, wir schauen nur auf die nächsten 1-2 Jahre nach Medizinflut. Denn ehrlich gesagt, das hatten wir doch jetzt über 16 Jahre lang die Regierungen, die gesagt haben, wir schauen auf die nächste Umfrage, wir schauen auf das nächste Jahr nach uns die Sintflut.
Ja.
Das hat uns genau in die Situation gebracht, in der wir im letzten Jahr
Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem erleben wir jetzt. Angenommen, Sie haben vollkommen recht und das Gebäudeenergiegesetz ist das Beste, was wir derzeit machen können. Was hilft es Ihnen denn, wenn Sie die Mehrheit der Bürger gegen sich aufbringen?
Ich denke, dass es jetzt darum geht, die Mehrheit der Bürger zu überzeugen, indem wir zeigen, es geht um bezahlbare Wärme, es geht um sichere Wärme und vor allem, indem sie sozial unterstützt werden. Denn das ist doch das, was die Leute umtreibt. Wie kann ich das am Ende bezahlen? Und da ist die soziale Förderung der ganz zentrale Punkt. Ich habe schon gesagt, sozial gestaffelt. Ich will auch, dass wir Mieter noch mehr unter die Arme greifen. Denn da sehen wir ja heute, die haben gar keine Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, ob bei ihnen mit Gas oder Öl geheizt wird. Da, indem wir zum Beispiel die Modernisierungsumlage noch stärker beschränken, kann man dafür sorgen, dass Mieter in Zukunft noch besser geschützt werden. Aber ich glaube, gerade im Sinne der Bürger braucht es jetzt auch eine Verlässlichkeit, dass sie wissen, was kommt eigentlich auf uns zu und wann kommt das auf uns zu, im Sinne der Handwerker, die das umsetzen müssen, im Sinne der Unternehmen, die produzieren, im Sinne all dieser sind jetzt schnelle Entscheidungen eigentlich angezeigt.
Ricarda Lang, Co-Vorsitzende der Grünen. Frau Lang, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.